Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Konditormeister Philipp Zauner aus Bad Ischl.
Du musst, glaube ich, von einem Produkt, um das erfolgreich verkaufen zu können, auch bis in die letzte Instanz überzeugt sein. Und das kannst du nur, wenn du das verstehst. Und dann musst du das auch von der Pike auf lernen.
In siebter Generation führt er die weltbekannte Konditorei Zauner und spannt den Bogen zwischen Kaisertorte, Zaunerstollen und modernem Unternehmertum im Salzkammergut.
Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass das da dass viel passiert ist, dass sechs Generationen erfolgreich geschafft haben, immer auch wieder eine neue Schicht von Kunden anzusprechen. Das, wenn man über so viele Generationen hinweg erfolgreich ist, dann ist das also um und auf. Und ich hoffe, dass uns das jetzt auch wieder gelingt, gell? Dass das dann in die achte Generation irgendwann geht.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Es ist die Stunde der Wahrheit. Weißt du, warum?
Ja, erzähl's mir.
Weil wir heute eines deiner Laster aufdecken. Kannst du schon denken, was es ist?
Schweiz.
Ja. Wisst ihr, was beim Robert Steiner immer im Kühlschrank sein muss? Und das hängt da eigentlich jetzt mit der Folge heute schon zusammen. Es ist nämlich der Zaunerstollen. Haben wir recht?
Ja, hast recht. Aber das ist der Nachschub-Zaunerstollen, der im Kühlschrank ist, weil eigentlich muss er gar nicht in den Kühlschrank. Der offene steht immer bei mir heraus. Also ich habe wirklich immer mindestens zwei Zaunerstollen bei mir zu Hause. Und heute sitzt man tatsächlich in Bad Ischl und bei uns ist der Philipp Zauner. Grüß dich.
Ja, hallo, herzlich willkommen in der Konditorei Zauner, in unserem Stammhaus in der Pfarrgasse in Bad Ischl. Freut mich auch, dass wir jetzt gleich die Möglichkeit haben, zum Einstieg mit diesem Irrglauben aufzuräumen. Der Zaunerstollen bzw. alle Schokoladeprodukte, die müssen nämlich eigentlich gar nicht im Kühlschrank sein. Das ist nämlich eine Spur zu kalt, das reicht vollkommen aus, die Zimmertemperatur. Und da ist dann auch viel leichter zu genießen.
Na servus, dann haben wir es bis jetzt wirklich falsch gehabt. Ich habe den Zaunerstollen auch immer im Kühlschrank.
Nein, ich eigentlich immer nur den, der dann als nächstes aufgerissen wird. Aber ist gut zu wissen, das war ein super Tipp. Jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, wir sitzen in einem Raum, den, glaube ich, nicht viele kennen, oder?
Ja, wir sitzen jetzt im hintersten Winkel des Cafés, aber wir sitzen ja doch im hinteren Salon, dem sogenannten grünen Salon. Das war bis vor, ja, wann ist Rauchen in den Indoor-Räumen abgeschafft worden in Österreich? Ist schon eine Zeit lang her, ja. Da war ich jetzt noch nicht im Betrieb. Bis dahin war das unser Raucherraum. Von dem bekommt man jetzt aber nichts mehr mit. Der ist natürlich dann saniert worden und so weiter und so fort. Hat jetzt ein ganz neues Gewand bekommen, aber ja, auch ein Raum mit Geschichte.
Ich beschreibe es mal ganz kurz. Erstens haben wir eine Glasdecke. Sind da Lampen drunter oder ist wirklich Licht?
Da sind LED-Lampen drunter, aber es ist doch darüber Tageslicht. Ja, man sieht da bis rauf.
Ja, es wirkt sehr, sehr nett und ganz tolle bemalte Wände oder sind es Tapeten? Ich weiß es nicht. Da ist es eine Tapete, weil hinter mir ist eine Tapetentür, wie man es vom Bundespräsidenten kennt. Eine versteckte Tür. Wo geht's da hin?
Diese Tür ist eigentlich der direkte Durchgang in die Backstube. Also bei uns ist die Frische ein ganz großes Thema und deswegen ist auch der Grund, warum wir hier mitten im Zentrum unsere Backstube haben, damit wir wirklich jeden Tag sofort nachliefern können, auch an die Esplanade, dass das nicht weit weg ist. Weil wir halt als Handwerksbetrieb sagen, ja, die Frische also ist oberstes Thema und dass, wenn ein Kunde reinkommt und irgendeinen Extrawunsch hat, dass das dann sofort erledigt werden kann. Es wäre viel einfacher, wenn jetzt die Backstube irgendwo draußen auf der grünen Wiese neu gemacht worden wäre und nicht hier im Zentrum in Ischl, wo alles ein bisschen schwierig ist, anzuliefern, abzuholen und so weiter. Aber nein, bei uns befindet sich die Backstube wirklich hinter der Tür. Wir können dann gern später kurz einen Blick reinwerfen.
Unbedingt.
Weil wir einfach garantieren, dass das Schlag, aber zum Beispiel in der Erdbeerladen, das sie bei uns essen, das ist nicht öfter als 4-5 Stunden. Gell? Auch am Nachmittag, weil wir bis zum Nachmittag noch produzieren. Ja, und das einfach ein großes Thema für uns ist.
Jetzt verstehe ich, warum man keinen Kühlschrank braucht, weil es kommt alles gleich weg. Aber ich muss nochmal zum Zimmer zurückkommen. So stellt sich das sozusagen ein Gast vor. Da sitzt man sozusagen in einem Zimmer, das ausschaut wie vor 200 Jahren oder 150 Jahren vielleicht. Also so richtig nett. Ich glaube, die Touristen würden Sternerlaugen kriegen.
Ja, also uns ist schon wichtig natürlich, dass man die Historie spürt, dass man die Geschichte merkt, die das Haus hat. Und deswegen sind wir ja beim Umbau 2018, den wir hier dann, wo wir das Café neu designt haben, auch wieder auf die ursprünglichsten Zaunerfarben zurückgegangen. Also dieses Grün, das man hier an den Wänden sieht, das hat es schon damals 1832, als das Stammhaus hier eröffnet wurde, genau in der Form gegeben. Aber man es jetzt nicht unbedingt das erste mit dem Zauner assoziieren würde, mit der Marke, die eher so braun und gold ist, aber das waren die ursprünglichsten Farben. Diese Tapeten, ja, das sind bespannte Leinen eigentlich, die dann auf Holz aufgebracht wurden und dann hier reingesetzt wurde. Ja, ich glaube, es zieht jetzt seit 2018 schon ein schöner Stil durch. Wir sind aber auch froh, dass es nicht nur den Touristen gefällt, sondern zum Glück auch vielen Stammgästen, die doch tagtäglich kommen zum Zeitung lesen, zum Espresso trinken und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, gerade hier im hinteren Bereich kann man es gut ausweiten.
Ich glaube, würden wir in Bad Ischl leben, wir würden dazugehören. Ja? Jetzt hast du natürlich als Kultur- und Kunstaffiner sofort den Raum beschrieben. Für mich ist der Tisch viel wichtiger gewesen. Wir sind ja schon circa 20 Minuten hier, haben schon geplaudert. Wir nennen das immer Eingrooven ins Gespräch. Und vor unserem Tisch, da stehen ein paar Torten, verschiedene. Ein Teller ist schon leer. Das war nämlich der Teller, wo die zwei verschiedene Arten Zaunerstollen drauf waren. Wir haben es ratzeputz verputzt. Ich sag's gleich, einer davon, der ursprüngliche, der originale, in dunkler Schokolade, ist vegan. Jeder, der den Podcast hört, weiß, den hat der Robert verputzt. Aber ich würde es gern von dir wissen. Kannst du das überhaupt noch essen? Gibt es für dich noch manchmal den Zaunerstollen am Tisch oder isst man sie irgendwann ab? Wir nämlich nicht.
Also ich esse schon jeden Tag Mehlspeis. Ich bin 6 Tage pro Woche in der Firma und da esse ich auch jeden Tag ein Mehlspeis. Es ist nicht immer der Zaunerstollen, der ist eher selten, der ist vielleicht 2 Mal in der Woche. Bei mir ist dann eher was ein Mehlspeis, die mit der Saison geht. Also ich freue mich jetzt dann schon wieder, wenn es dann Richtung Marillenzeit geht, dann Zwetschgenzeit und so weiter. Also ein Marillenfleck, ein Zwetschgenfleck. Das darf dann ein paar Wochen sein, das ist dann fast jeden Tag. Aber dann, wenn es aus ist, ist es auch wieder gut. Und dann kommt im Winter eher so das Kaffee, da esse ich gern so ein Kaffee-Eclair oder ein Kardinalschnitte, was in die Richtung. Und da esse ich immer ein paar Wochen das Gleiche oder was Ähnliches und dann kommt wieder was anderes.
Wie das geht, weiß ich nicht. Das schaut aus wie ein Model und viel zu schlank für einen Konditormeister. Wie geht das?
Ja, das ist, wenn man kein schlechtes Gewissen dabei hat, dann geht es einem auf die Figur. Es ist wirklich so. Ich glaube, alle Sachen, die man jetzt nicht aus Frust oder so in sich hineinschaufelt, sondern die man sich halt gönnt, weil es einem einfach schmeckt und es müssen auch nicht 5 Mehlspeisen am Tag sein. Aber wenn man dann eine mit Genuss isst und in Ruhe, dann glaube ich, dass das nur halb so schlimm für den Körper ist.
Ein guter Tipp. Wunderbar. Müssen wir uns zu Herzen nehmen. Philipp, du bist in 7. Generation jetzt in dieser Konditorei und hast das von deinem Vater übernommen. Was sind denn so die ersten Erinnerungen von dir, die du hast an dieses Haus, vielleicht an die Esplanade, da gibt's ja auch Zauner. Aber was sind so die ersten Bilder, die dir in den Sinn kommen, wenn du an das Geschäft denkst?
Boah, ja, also ich bin jetzt, wie du richtig sagst, in 7. Generation da. Wir haben jetzt 193 Jahre Geschichte. Da ist sehr viel passiert. Da haben 6 Generationen davor ihr Leben reingesteckt. Und es war auch bei mir dann von Anfang an das irgendwie spürbar, weil ich war von Kind auf in der Boxstube mit meinem Papa. Bildlich ist wahrscheinlich das Erste, dass wir mit dem Kindergarten da waren und dann alle gemeinsam gebacken haben in der Zaunerbackstube, was es davor auch noch nie gegeben hat. War aber damals ein super Highlight für alle. Und von dann weg eigentlich laufend irgendwie dabei, laufend in der Firma und als Kind wahrscheinlich auch, wie ich mit dem Leiterwagerl durchs Café gefahren bin und Teller abgeräumt habe und so. Das sind so Erinnerungsfetzen, die ich habe und die eigentlich immer positiv mit der Firma in Verbindung zu bringen sind für mich. Und was halt immer war, bis ins höhere Alter dann, wo ich immer gemerkt habe, dass meine Eltern sehr positiv über die Firma reden. Also die haben jetzt dieses Selbstständigsein, dieses Leiten oder die Verantwortung haben nie irgendwie negativ rübergebracht. Und darum hat sich für mich auch die Frage nie gestellt, ob ich in diese Fußstapfen treten möchte oder nicht, sondern es war immer was Positives, immer was Schönes und darum habe ich eigentlich dann auch aus freien Stücken die Entscheidung getroffen, dass ich den Weg einschlage.
Aber hast du wirklich nie an was anderes gedacht, also beruflich zu machen?
Nein, eigentlich nicht. Also wirklich nicht. Für mich hat sich die Option nicht gegeben. Ich habe mir nie die Frage stellen müssen eigentlich. Gell? Bin in die Tourismusschule gegangen, dann habe ich Konditor gelernt, dann habe ich Betriebswirtschaft studiert, dann bin ich nach Hause gekommen. Ja, man könnte jetzt meinen, ich bin der einzige Sohn oder das einzige Kind mehr oder weniger meiner Eltern. Ich hatte keine andere Wahl. Ja, aber es war wirklich nicht so. Nein, es war schon eben, weil es meine Eltern, glaube ich, so positiv vorgelebt haben. Die haben eigentlich immer gezeigt, was man in so einem kreativen Beruf als möglich ist, was man alles machen kann. Und ja, darum war das eigentlich immer schön, ja, Gastgeber sein zu können. Und dann, ja.
Wie war denn deine Kindheit in Bad Ischl im Salzkammergut?
Die war süß. Aber eigentlich immer. Bei uns hat es immer Mehlspeis gegeben. Ich habe immer Mehlspeis irgendwie dabei gehabt oder so. Also ich weiß noch, ich war dann im Internat in Klessam in der Tourismusschule. Da war ein Metzger, da war ein Weinhauer, da war ich als Konditor. Wir haben dann immer die Sachen getauscht, wir hatten irgendwie ein Passat. Das war immer, ja, war ganz, ganz amüsant und ganz lustig eigentlich. Ich glaube, Kindheit im Salzkammergut ist eine schöne. Also ich hab Salzkammergut immer gern gehabt. Ich habe dann in Salzburg gelebt, dann in Innsbruck gelebt, auch in Österreich. Den Auslandserfahrung ist dann leider die Corona-Zeit dazwischen gekommen. Da war es dann wichtiger, dass ich heimkomme, mehr oder weniger. Aber ich bin jetzt gern wieder in Salzkammergut zurückgekommen. Also ich habe hier sehr, sehr positive Erinnerungen an die Kindheit.
Wohnt ihr auch hier im Stammhaus?
Nein, meine Eltern wohnen ein bisschen außerhalb von der Stadt und ich am Stadtrand auch. Also ich sage jetzt so, ich hätte glaube ich jetzt kein Problem damit, in der Firma zu wohnen, aber es ist ein bisschen Abstand auch nicht schlecht. Mhm. Also wir haben für Gastronomen eigentlich noch die glückliche Situation, dass wir um 6 Uhr zusperren und dann ist eigentlich der Abend frei. Gell? Das haben viele andere auch nicht, wo es bis in die Nacht reingehen oder im Hotel, wo es dann durchgeht. Aber trotzdem schaut jetzt glaube ich nicht zuzusperren, dann nochmal kurz einen Tapetenwechsel zu haben und dann einfach zu Hause zu sein. Also dieser Abschluss ist, glaube ich, nicht schlecht.
Hast du das gespürt, dass du in einem besonderen Betrieb aufwächst? Weißt du, wir waren immer wieder in unserem Podcast in Betrieben oder bei Unternehmen, die so exemplarisch für diese Region, für Salzkammergut stehen. Und einer davon seid ihr ohne Zweifel ihr. Hast du das bemerkt, dass die Leute ein bisschen anders auf dich schauen oder dass das, was deine Eltern machen, eine anders repräsentative Rolle hier im Salzkammergut hat als vielleicht irgendeine ganz normale Firma?
Ich glaube, früher gar nicht so, als ich dann in den Betrieb reingekommen bin, als ich dann 2020 übernommen habe, dann glaube ich am ehesten oder am meisten, weil ich dann einfach gesehen habe, dass wir im Haus gewisse Entscheidungen zum Beispiel einfach nicht so schnell fällen. Also weil wir eben diese Geschichte und diese Tradition haben, einfach viel länger darüber nachdenken, ob das gescheit ist, ob man das wirklich machen soll, einfach so eine Geschichte auch verwalten im Hintergrund. Und ich habe mir früher als Kind oft gedacht, warum entscheidet jetzt mein Vater nicht schneller oder probiert das oder macht das, weil es einfach nicht die Art und Weise ist, wie so ein beständiger Betrieb ja operieren soll, weil einfach da die Gäste was anderes schätzen als jetzt zum Beispiel am Startup, weil sie bei uns diese Beständigkeit schätzen und dass, wenn sie zum Hoflieferant gehen, das wissen, dass alles beim Alten ist, mehr oder weniger, und dass es in einem Jahr immer noch so schmeckt, wie sie es erwarten. Das ist dann, glaube ich, viel habe ich dann erst realisiert, wo ich dann wirklich in den Betrieb eingestiegen bin. In der Kindheit habe ich es jetzt nicht so wirklich gespürt.
Also die Traditionen werden natürlich hochgehalten. Ich frage es noch ein bisschen progressiver vielleicht. Wie oft passiert es dir, wenn du deinen Nachnamen sagst, dass die Leute sofort wissen, was los ist?
Ja gut, am Land ist das, glaube ich, also im Salzkammergut ist das jetzt, passiert das schon oft. Das ist halt, ja, am Ende des Tages ist sind wir jetzt keine Großstadt, gell? Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt in Wien oder irgendwo in Salzburg wohnen würden, da wäre es ein bisschen anonymer, das Ganze. Aber am Land ist halt, ja, ist halt so.
Da schreckt es gleich alle. Sag mal, spürst du hast gesagt, 2020 hast du übernommen in siebter Generation und du hast vorher so schön gesagt, es haben sie hier 6 Generationen vor dir verwirklicht, haben hier die Energie reingesteckt und so weiter. Spürt man das vielleicht auch manchmal als gewisse Last, wenn so viele Generationen vor einem das geprägt haben und geschaffen haben, dass man hier eigentlich funktionieren muss?
Ja, natürlich. Also wenn man ein bisschen dran denkt, was alles passiert ist, dann verspürt man ein bisschen eine gewisse Demut. Das auf jeden Fall. Und man will dann natürlich da jetzt nicht mit dem, was passiert ist, wo man ja dankbar dafür ist, dass das in diese Richtung gegangen ist und so gut sich entwickelt hat. Mit dem will man auch nicht brechen oder irgendwas. Aber es ist, was das jedenfalls Positive daran ist, dass es einen gewissen roten Faden mitgibt. Mehr oder weniger, wofür wir eigentlich immer standen und in welche Richtung sich das ganze Schiff mehr oder weniger entwickelt hat. Mhm. Also es gibt dann schon ein bisschen, ja, den roten Faden, wo man sagt, da ist man jetzt richtig, gell? Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass viel passiert ist, dass 6 Generationen erfolgreich geschafft haben, immer auch wieder eine neue Schicht von Kunden anzusprechen. Das, wenn man über so viele Generationen hinweg erfolgreich ist, dann ist das als um und auf. Und ich hoffe, dass uns das jetzt auch wieder gelingt, gell? Dass das dann in die 8. Generation irgendwann geht.
Aber merkst du schon, dass deine Freunde jetzt auch schon wieder kommen, vielleicht mit ihren Familien, mit den jungen Familien? Gibt es die nächste Generation an Gästen auch schon?
Ja, ich denke schon. Also es ist gerade die, ich sage jetzt, das Durchschnittspublikum ist nicht überaltert beim Zauner. Also da glaube ich, dass wir wirklich in einer guten, positiven Lage sind, dass man sowohl das ältere Publikum hat, das einfach einerseits die Zeit hat, täglich ins Kaffeehaus zu gehen, Zeitung zu lesen. Und das ist mir auch sowas, was mir wirklich wichtig ist. Wir sind, obwohl der Trend wahrscheinlich eher in eine andere Richtung geht, aber wir haben zum Beispiel unsere Printmedien in den letzten 2 Jahren ausgebaut. Gell? Also mir ist es dann trotzdem wichtig, dass man Zeitung zum Beispiel ein gutes Angebot haben. Wir haben jetzt ein paar internationale Medien dazu genommen und so. Also das muss dann schon auch sein, gell? Ja. Aber zeitgleich, was ich trotzdem sehe, und ich glaube, da hat auch die Kulturhauptstadt letztes Jahr nochmal ein bisschen einen Boost gegeben, kommen trotzdem viele Familien ins Salzkammergut, die in einem guten Alter sind, die dann mit ihren Kindern da sehe. Und ja, ich glaube, dass die nächsten Jugendlichen nachkommen. Also ich sehe es ja jedes Jahr zum Beispiel, es ist ein schönes Ritual seit vielen, vielen Jahren, dass wir zum Beispiel die Erstkommunionkinder nach der Erstkommunion auf nicht Kaffee und Kuchen, sondern eher Kakao und Kuchen einladen. aber da beginnt es schon, gell? Und da siehst du dann auch, das ist dann die nächste Generation und du spürst sie schon. Also das ich glaube schon, dass uns das gut gelingen wird. Auch weil wir natürlich trotzdem offen sind, trotz der Tradition, trotz der Geschichte und viele Klassiker praktizieren wir seit vielen Jahrzehnten, aber trotzdem offen sind für Neues und für neue Produkte. Also wir lassen das schon zu. Wir sind jetzt nicht nur so und sagen Apfelstrudel, Esterhase, Schnitten und Kaiserschmarrn, die es bei uns geben und sonst nichts, sondern wir lassen das schon zu. Also wir versuchen schon mit der Zeit zu gehen. Jetzt nicht sofort jeden Trend aufzuspringen, aber denen, die sie durchsetzen, denen werden wir dann schon treu. Mhm.
Aber darf der Zauner in mancher Hinsicht überhaupt modern sein? Ist das ein völliger Widerspruch in sich?
Na, ich glaube, da, wo man im Bereich seines Handwerks und seiner Expertise, und das ist ja das, wofür wir stehen, für Konditorkunst seit vielen, vielen Generationen, da muss man schon Neues ausprobieren, weil, ich sage jetzt mal, der Zaunerstollen 1905 war ja eine Neuheit. Also sowas hat man ja damals auch, das hat es auch noch nicht gegeben. Und war zum Beispiel im Vorjahr, man glaubt es kaum, aber im Vorjahr haben wir eigentlich fast ein Beauty-Produkt rausgebracht. Da haben wir die Kollagen-Schokolade mit einem Partner umgesetzt, die ist patentiert. Also wir sind die einzigen Produzenten, die Schokolade mit Kollagenpulver mehr oder weniger, als Sissi's Finest heißt die Marke, ja. Wo man mit einem Schokoladeplättchen am Tag den Bedarf an Kollagen deckt. Das ist jetzt mittlerweile in vielen guten Apotheken, bei manchen Hautärzten und Kosmetikstudios gefragt. Das ist auch so was komplett Neues, kommt aber gut an.
Wir packen 10 ein, bitte.
Alles gut für die Haare, für die Haut, ja, für alles eigentlich.
Und Sissi wegen der Kaiserin Elisabeth?
Ja, schon. Also die Elisabeth war doch sehr bewusst auf ihre Schönheit, auf ihr Aussehen. Aber uns dann einfach irgendwann mal gesagt hat, sie lässt jetzt nicht mehr fotografieren, dass sie als Schönheit in Erinnerung bleibt. Hat auch funktioniert.
War sehr clever eigentlich von ihr, muss man sagen.
Ja, aber nur 3 Jahre, gell?
Aber sie hat doch Veilchen am liebsten gegessen, oder?
Sie hat anscheinend relativ schlechte Zähne gehabt. Mhm. Dann hat deswegen alles, was irgendwie den Rachenraum, den Mundraum beruhigt und schmerzlindernd oder entzündungshemmend ist, da konsumiert. Und da waren die Veilchen ganz, ganz vorne dabei. Als wir ins Kaiserhaus liefern durften, als Hoflieferant, da war von kandierten Veilchen bis Veilchen-Konfekt aber alles dabei. Und alles mit Champagner hat es auch gern gehabt. Also Champagner-Creme und so weiter, das dann trotzdem.
Ja, sind wir auch nicht abgeneigt. Nein,
absolut. Philipp, ich hätte gern noch eine Frage hätte ich gern noch gestellt, bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen in die Geschichte des Hauses gehen. Du hast gesagt, für dich war immer klar, dass du das weitermachen willst, aber ich finde es auch sehr spannend in siebter Generation, dass du trotzdem noch Konditor die Lehre gemacht hast und nicht vielleicht nur das BWL-Studium und nur das Unternehmen in die Zukunft lenkst, sondern du hast wirklich Ahnung von der Materie. War das auch immer klar oder war das vielleicht auch was der Vater verlangt hat auch?
Also für mich war es schon immer klar. Ich finde jetzt, dass du, wenn du ein Leben lang mit der Konditorei zu tun hast und das eigentlich das ist, wofür du stehst, dann musst du das Produkt auch verstehen. Mhm. Und ich habe gern Konditor gelernt. Ich bin nicht so gern, während der Lehrzeit haben wir immer um 4 in der Früh angefangen. Ich bin nicht so gern um 2:45 oder so aufgestanden. Aber es ist ein schöner Beruf. Es ist wirklich, ich stehe heutzutage natürlich noch gerne in der Backstube. Leider viel zu selten, weil es halt die Zeit nicht wirklich oft erlaubt. Aber es ist ein schöner Beruf und es war von Anfang an für mich klar. Du kannst auch nicht authentisch Produkte verkaufen, von denen du nur die Hälften weißt und nicht wirklich die Ahnung hast. Du musst, glaube ich, von einem Produkt, um das erfolgreich verkaufen zu können, auch bis in die letzte Instanz überzeugt sein. Mhm. Und das kannst du nur, wenn du das verstehst. Und dann musst du das auch von der Pike auf lernen. Also es war nicht so, dass mein Vater oder meine Eltern gesagt hätten, diese Schritte in der Ausbildung musst du machen, sonst bist du nicht bereit. Das hat es jetzt nicht gegeben. Aber irgendwie die Lehre, es war klar, dass ich es vor dem Studium machen möchte, weil dann ist mehr oder weniger der praktische Ausbildungspart abgeschlossen. Nein, das hat sich gut so ergeben und das, ja.
Und noch dazu hast du ja die Lehre nicht hier im Haus gemacht, sondern in Salzburg, oder?
Genau, ich habe beim Konditormeister Fingerlos, der war einmal ein Patisserie-Weltmeister, dann gelernt, eine kleine Konditorei, aber ein wirklich, wirklich extrem guter Handwerk. Also da haben wir wirklich gut die Konditorei gelernt.
Hast du dir das selber ausgesucht?
Fingerlos? Mhm. Ja, ich habe mir 2, 3 Konditoreien angeschaut und das war dann eigentlich die, wo ich sage, die ist nicht zu groß, dass du das schon fast in Richtung Industrie oder so geht, sondern das ist eine kleine Konditorei, wo du dann wirklich von diesem Meister, bei dem du arbeiten willst, lernst. Also das, ja, das war schon bewusst so gewählt.
Ich war gern dort in meiner Salzburg-Zeit. Ja, ich habe sogar in der Nähe gewohnt, ja. Tatsächlich. Ja, ja. Also es waren hervorragende Kuchen und so weiter, die ich mir geholt habe. Gehen wir vielleicht gemeinsam zurück ins Jahr 1832. Magst du uns ein bisschen was von den Anfängen erzählen? Ich denke mal, bei so einem Traditionshaus, ihr habt sicher die Geschichte komplett aufgearbeitet.
Ja, 1832, da war es so, dass Bad Ischl am Entstehen war Richtung, oder am Entwickeln war Richtung Kurort. Also der Dr. Wierer wollte aus Bad Ischl einen Kurort machen, den weiterentwickeln mit den Solekuren. Und es zeichnete sich auch ab, dass die kaiserliche Familie hier im Sommer sesshaft wird oder hier viel Zeit verbringen wird. Und es gab keinen, sag mal, Caterer oder keine Konditorei, die den kaiserlichen Ansprüchen entsprach, mehr oder weniger. Und dann hat er den Johann Zauner, den er kannte, von Niederösterreich her beordert. Der war damals eigentlich Weinhändler und hat ihn nach Bad Ischl geordert. Der hat dann 1828 eigentlich den Zaunerkeller aufgemacht, auf der anderen Flussseite, auf der anderen Seite der Traun, und hat dann erst 1832 hier die Konditorei gegründet, 4 Jahre später. Und von dann an hat er eigentlich gleich einmal begonnen, auch wenn die kaiserliche Familie in Ischl war, als K&K-Hoflieferant dienen zu dürfen, weil einfach die Küche der Kaiservilla einerseits zu klein war für große Banketts, große Festivitäten, aber man auch nicht immer in der Kaiservilla kochen mochte oder wollte, weil man denkt, wenn man Gäste hatte, auch von hohem Rang, dann wollte man den Geruch nach Essen und so weiter, das wollte man nicht im Haus haben. Dann haben wir sie das kettern lassen. Und dann kam der Zauner ins Spiel und dann hat der Johann Zauner in jungen Jahren da bereits großen Erfolg gehabt.
Aber glaubst du, dass diese kaiserliche Verbindung, die kaiserliche Vergangenheit bis heute eigentlich den Ausschlag gibt für euren Erfolg und auch für diesen Ruhm? Denn ihr, würde ja fast sagen, als einzige Konditorei im Salzkammergut oder vielleicht sogar in Österreich habt?
Ich sage einmal, es war sicher eine ausgezeichnete Basis für das, was dann alles kommen ist. Ich glaube, es ist bis heute so, in Ischl zum Beispiel gibt es ja nur 2 K&K-Hoflieferanten eigentlich. In Wien gäbe es natürlich mehr, gerade auch im süßen Bereich, aber wenn man zum K&K-Hoflieferant ging, gerade in der früheren Zeit, dann hat man sich schon was erwarten dürfen. Mhm. Also das war dann schon wirklich eine hohe Auszeichnung. Dann natürlich, später ist dann natürlich der Zaunerstollen erfunden worden, 1905. Dann haben wir in den 50er Jahren die Goldmedaille fürs Ischler-Dörtchen bei der Weltausstellung in Brüssel für das beste Stück Dessert bekommen. Auch damals eine extrem hohe Auszeichnung, gell? Mhm. Auf die wir bis heute sehr stolz sind. Das sind natürlich dann Errungenschaften, die jetzt mit dieser Auszeichnung zum K&K-Hoflieferanten nicht wirklich was zu tun gehabt haben. Aber grundsätzlich, dass der Betrieb bereits in frühen Jahren dann so floriert hat und man eigentlich stetig ausbauen konnte, erweitern konnte, da war, glaube ich, dann diese Möglichkeit, Hoflieferant zu sein, schon eine sehr, sehr gute Basis und eine wichtige Basis für das, wie wir heute jetzt da stehen.
Jetzt sind wir heute im Stammhaus, aber was manche ja verwirrt ist, dass es eben 2 Häuser bei euch gibt. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, 1940 haben wir dann das Café Esplanade übernommen. Damals war Krieg, das hat der Stadtgemeinde gehört, Stadt Bad Ischl, die wollte das loshaben, mehr oder weniger, weil damals waren alle Bauten am Fluss nicht so wirklich gefragt. Da ist die Traunau jetzt ja über die Ufer gestiegen. Man hat es dann erst in den 90er Jahren, glaube ich, ausgebaggert oder tiefer gebaggert. Damals waren diese Objekte am Fluss fast wertlos. Gell? Die Stadtgemeinde wollte es im Krieg loshaben. Damals hat man das auch relativ günstig erstehen können, weil Krieg war, weil man sich da auf ein großes Risiko für die damaligen Verhältnisse eingelassen hat. Es gibt dann einen Schriftverkehr. 1951 wollte man es dann auch zurückgeben. Okay. Die Stadtgemeinde hat es dann aber nicht mehr zurückgenommen.
Danke.
Einmal los und nicht mehr retour. Heutzutage muss ich aber sagen, tausend Dank dafür, weil es ist jetzt für uns natürlich die Sommerdependance schlechthin. Gell? Also Im Winter natürlich ist das Café hier in der Pfarrgasse das belebtere, im Sommer aber ist natürlich das Sitzen an der Traun schon einmalig. Gell? Und so haben wir halt sowohl bei Schlechtwetter als auch bei Schönwetter ein tolles Angebot. Und ja, damals 1940, 1941, als man es eben nicht mehr zurückgeben konnte, das Gebäude dort, gab es dann nur eine Möglichkeit, nämlich dass man es dann durchzieht und ordentlich investiert und ausbaut und so weiter. Und ja, es hat sich dann sukzessive modernisieren lassen und jetzt mittlerweile steht da ein wunderbares Grand Café Restaurant. Also,
ja. Aber es ist irgendwie ganz lustig, weil es ja unüblich ist, in so einer nahen Distanz zwei Häuser zu haben. Ja. Gab es eigentlich nie die Überlegung, in Salzburg, in Wien auch eine Dependance aufzumachen?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen und für mich ist es so, dass Zauner und Bad Ischl unweigerlich zusammengehört. Also ich glaube, Bad Ischl ohne den Zauner wäre nicht das, was es jetzt ist und umgekehrt auch nicht. Also der Zauner irgendwo anders in Linz, in Salzburg, in Wien, natürlich könnte man sicher mit gutem Erfolg wahrscheinlich auch ein Filialnetz draus machen, aber es verliert irgendwie das, wofür wir eigentlich stehen. Wir haben so viele Tagesausflügler, die von Linz kommen, die von Salzburg kommen, nach Bad Ischl auf einen Ausflug und dann auf einen Mörschbeiß gehen zum Zauner. Das verliert dann seinen Reiz. Und darum hat es für uns eigentlich immer nur das gegeben, der Zauner gehört nach Ischl und das ist auch, glaube ich, das, wofür wir stehen. Mhm. Wir haben schon Partner im Wiederverkauf, ob es jetzt der Meindl am Graben in Wien ist oder eigentlich in jeder Landeshauptstadt, haben wir mindestens einen Repräsentanten, wo man ausgewählte Zaunerprodukte bekommt, die halt länger haltbar sind, von Schokolade bis Zaunerstollen über Oblaten, aber nicht mehr. Und es ist jetzt auch nicht unsere Strategie, dass wir eine Kette draus machen. Also wir sind ein Handwerksbetrieb, wir haben jetzt zwar trotzdem 160 bis 165 Mitarbeiter im Sommer, aber das ist nur eine Größe, wo man wirklich seinem Handwerk und seiner Identität treu bleiben kann. Wir glauben eher an den Standort Bad Ischl und deswegen haben wir immer hier in die Betriebe investiert, hier unsere Betriebe ausgebaut. Also wir sind jetzt wirklich bis nach hinten, bis zum Postversand in die Verwaltung, alles topmodern, auf dem neuesten Stand. Ja, da rauszugehen ist jetzt, glaube ich, nicht unsere Strategie und wird es auch für die nächsten Jahre jetzt nicht unbedingt sein. Wir suchen eher dann vor Ort, wenn wir eben an Bad Ischl, an den Erfolg dieser Kleinstadt glauben, noch Investitionsmöglichkeiten und haben uns deswegen auch seit 2020 um das Grand Elisabeth, ein großes Hotelprojekt hier in Bad Ischl, engagiert und darum bemüht und da viel Zeit reingesteckt und das mitentwickelt. Und da sind wir jetzt froh, dass wir Anfang April die ersten Gäste begrüßen dürfen.
Da kommen wir bestimmt noch zurück, oder? Zum Hotel. Genau. Aber du hast gerade über die Qualität gesprochen und über die Produkte. Wir sind hereingekommen, die Vitrine hat geglänzt. Also das ist wirklich toll. Du kommst herein und siehst einmal eine unglaubliche Vielfalt. Ich nehme an, einser Produkt wird der Zaunerstollen sein. Was sind noch drei Top-Produkte? Wir haben so viel gesehen.
Also das Nummer 1 Produkt, weil er auch perfekt für den Versand ist, weil er in einer wunderbaren Geschenksverpackung eigentlich schon ist natürlich der Zaunerstollen.
Und man muss ihn nicht in den Kühlschrank tun.
Man muss ihn nicht einmal kühlen, vollkommen richtig. Dann zirgen natürlich im Postversand Ischler Oblauten, Florentiner, wunderbar, ist auch gut haltbar, gut verschickbar. Vor Ort ist es natürlich das Zaunerkipferl aus der Frischvitrine mehr oder weniger, die Kaisertorte, die wir hier am Tisch haben, eine wunderbare Schoko-Karamell-Creme, die wir in dieser Art und Weise auch schon damals ins Kaiserhaus geliefert haben, aber in einem Glas mehr oder weniger. Also diese Karamellcreme haben wir immer im Glas geliefert. In die 80er haben wir dann daraus diese Torte kreiert. Dieses Marzipan hinten soll im Runden dann auch so ein bisschen eine Krone mehr oder weniger darstellen, das da so aufgesprungen ist. Genau, die gehen eigentlich am besten vor Ort. Und dann an der Esplanade haben wir auch eine warme Mehlspeisküche, also Patisserie. Da machen wir halt als einer der wenigen halt auch noch so einerseits sehr klassische warme Mehlspeisen, wie zum Beispiel auch Salzburger Nockerl, die man nur noch selten kriegt. Da sind wir spezialisiert drauf. Da machen wir teilweise an starken Sommertagen bis zu 100 Salzburger am Tag. ja, da kommt man halt her, weil es halt sowas noch gibt. Ja, gell? Das gibt es halt sonst nicht mehr so oft. Und, weil du angesprochen hast, wenn man reinkommt bei der Kuchenvitrine, momentan ist halt so, dass das gesamte Ostersortiment aufgebahrt ist dort. Yeah. Gell? Also wir haben sicher, was handgarnierte Eier angeht, gefüllt mit Pralinen, Osterschokoladen, Osterpralinen, Ostereier in Wachteleigröße, Hühnereigröße. da haben wir sicher das breiteste Süßwarensortiment in unserer Branche zu Ostern. Also für so Highlights des Jahres wie im Ostern, Weihnachten, Silvester, Valentinstag und so weiter, da gehen wir jetzt nicht total in die Masse was oder in die Menge mehr oder weniger, sondern sehr in die Breite. Also wir haben da, wir haben 13 verschiedene Lebkuchensorten, wir haben deutlich über wahrscheinlich 25 verschiedene Keksorten, die wir in allen Variationen, in allen Mischungen dann auch Weihnachten zum Beispiel anbieten, wo wir ganz viele Sachen machen, die fast keiner mehr macht. Wer macht heutzutage nur Oblotten, wirklich selber, Baumkuchen und so weiter, diese ganzen Sachen. Ja, da bemühen wir uns halt in der Breite des Sortiments zu glänzen und jetzt nicht unbedingt in der Masse.
Peter, wir sind genau zur Primetime da und wir gehen auch in die Breite.
Sicher, heute gehen wir in die Breite. Ich hätte jetzt noch eine süße Frage, bevor wir dann vielleicht ein bisschen zu den Menschen und so weiter kommen. Reden wir noch einmal über die Nummer 1, über den Zaunerstollen. Der ist ja anscheinend Anfang des letzten Jahrhunderts aus einem Zufall entstanden, stimmt das?
Ganz viele Speisen oder eben gerade auch Süßspeisen, die wir heutzutage hochhalten, die sind eigentlich durch Zufall oder aus der Not heraus entstanden. Der Zaunerstollen ist jetzt eigentlich gar nicht so aus dem Zufall, sondern eher aus der Not entstanden, weil man um 1900 eben schon ganz erfolgreich die Oblaten in Bad Ischl kreiert haben oder produziert haben. Da haben wir einen jungen Konditormeister gehabt, den Josef Nickerl, und der dieses Rezept mitgebracht hat. Und da sind halt manche nicht schön geworden, viele sind gebrochen, durchgebacken, wurden nicht ganz rund. Und ja, damals, fast noch mehr als heute, hat man einfach diesen Bruch nicht weggeschmissen, sondern hat sich sofort überlegt, was kann ich damit machen? Und dann hat man daraus die Zaunerstollenmasse kreiert, weiterentwickelt über Jahre hinweg, und 1905 war dann die Masse fertig, so wie sie jetzt heute noch hergestellt wird, und hat sie dann verkauft auf kleinen Oblaten an Kinder eigentlich, und das ist so erfolgreich gewesen, dass man dann schnell nachproduzieren musste, und irgendwann hat man dann im Haus jetzt auch gesagt, ja, man kann jetzt nicht diese Badhaufel da verkaufen, sondern das muss eine schöne Form haben und so weiter. Und dann hat man es in so eine, ja, fast eine Rehrückenform eigentlich hineingepresst, und dann hat es auch diese Form bekommen, die es heute hat. Ja, 1905 war das, und so ist eigentlich aus einer Verwertung von einem guten Produkt ist das nächste entstanden, ist heute eigentlich noch viel erfolgreicher ist als das Urprodukt.
Schöne Geschichte.
Wobei, was für ein Glück, oder?
Ja, totales Glück. Wobei noch lustiger finde ich die Geschichte mit dem Krapfen von der Cecilia Krapf, die noch einen Lehrbaum geschmissen hat und zufällig im Fett gelandet ist und der Krapfen war da. Aber das ist auch schön.
Ja, absolut. Jetzt reden wir über die Geschichte, und ihr habt sicher viele, viele prominente Gäste immer gehabt durch die Jahrzehnte. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die da besonders in Erinnerung geblieben ist, die vielleicht der Opa, der Vater immer wieder erzählt haben aus dieser Schar an prominenten Gästen beim Zauner, weil bis heute kommen sie ja gerne.
Und du kannst gern beim Kaiser beginnen.
Nein, also wir haben, Kaiser selber war ja anscheinend nie wirklich Gast. Der Kaiser ging ja eigentlich nie in eine Gastwirtschaft oder in ein Restaurant. Da durften wir immer nur zuliefern.
Auch nie mit der Schratt so?
Ja, da anscheinend eher in der Schrattwille. Also auch dort haben wir zugeliefert, als man den Schrattkugelhof dann täglich
aber
in die Schratt.
Das ist ein Gossip-Robert.
Entschuldigung.
Die Sissi wahrscheinlich eher, wobei die dann meistens eher inkognito unterwegs war, gell, also auch nicht offiziell. Aber da hat man schon gehört, dass sie die dann eher öfters einmal vertschüsst hat und unterm Radar irgendwo vielleicht in dem einen oder anderen Café war. Wir hatten aber nichtsdestotrotz viele, viele berühmte Gäste von Bruno Kreisky bis Karl Lagerfeld, der im Gästebuch steht, Romy Schneider und Co. Was wahrscheinlich die
Moment, Spannende. Wer war der Co. von der Romy Schneider da alleine? Hallo?
Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Da war ich leider nicht dabei. Was wahrscheinlich die spannendste Geschichte ist aus dem Ganzen, ist, dass zum Beispiel Franz Leher oft da war. Hat immer mit Viktor Zauner tarockiert, also die haben einen Tarock-Stammtisch gehabt, und der Franz Leher hat seine Schulden eigentlich nie gezahlt hat, sondern hat da dann eher dann immer eine Operette mehr oder weniger da gelassen, die er halt komponiert hat. Gell? Also wir haben im Archiv die ein oder andere Leher-Operette, die nie, also so Kurzoperetten, die halt nie wirklich veröffentlicht wurde, weil es eher Spielschulden halt zum wirklichen.
Bitte, was für ein Schatz?
Ja, schon.
Da können wir Festspiele draus machen eigentlich, oder?
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort fürs Theater hier.
Das stimmt. Wissen das die Leute, dass es sowas gibt?
Das glaube ich nicht. Unser Archiv ist relativ groß.
Wirklich?
Also da haben wir zum Glück sehr viel. Also sag ich mal, unsere Gästebücher zum Beispiel, die reichen jetzt nur bis Anfang der 50er zurück. Also da haben wir jetzt nicht länger Aufzeichnungen. Aber sonst also wir könnten ganze Museen füllen an alten Tortenformen und alles mögliche, wie man früher gearbeitet hat. Ja, uns fehlt halt leider der Platz einfach in der Stadt da.
Und wahrscheinlich auch die Zeit zum Aufarbeiten, könnte ich mir vorstellen. Wenn da immer wieder was Neues dazukommt, dann ist das schon echt eine Menge über so eine lange Zeit.
Ja, natürlich, sicher. Und da ist auch gerade, dass mein Vater über so viele Sachen Bescheid weiß, das ist da so wertvoll. Also da momentan sind wir auch sehr damit beschäftigt, dieses ganze Wissen weiterzugeben, weil der sieht natürlich zum Beispiel Bilder und sagt, ja, das ist der und der und der. Das weißt du nicht. Gell? Also wenn du das nicht dokumentierst und festhältst, da geht auch dann viel Erfahrung verloren, wenn man dann das nicht an die nächste Generation weitergibt. Gell? Viel Wissen, was sehr wertvoll ist. Ja, da sind wir auch gerade dabei, dass wir da relativ viel dokumentieren.
Was ist denn der wertvollste Rat, den du von deinem Vater bekommen hast, wie du übernommen hast?
Der wertvollste Rat? Dass man seiner Linie treu bleiben soll und dass man so ja, wichtige Entscheidungen einfach nicht überhetzen soll. Also es gibt selten einen Grund, warum man schnell entscheiden muss. Es gibt selten einen Grund, warum man sich sofort auf irgendwas einlassen muss. Lieber einen Schritt zurückgehen und sich ein bisschen Zeit lassen dabei.
Aber ist das ein Charakterzug von dir oder ist das was, was du vielleicht im Privaten so gar nicht hast? Bist du eher impulsiv und es fällt dir manchmal schwer, das beim Zauner dann doch so mit Ruhe anzugehen?
Also entschuldige, ich höre mir jetzt eine halbe Stunde zu, aber impulsiv würde ich jetzt nicht als Eigenschaft nennen, sondern eher, glaube ich, sehr, sehr ruhig und überlegt, oder?
Ja, ich glaube schon. Also ich denke schon, dass ich so bin. Es ist halt oft schwer, wenn man mit Mitte, Ende 20 einen Betrieb übernimmt und halt ja machen will und gleich in die Umsetzung geht. Oder auch wenn man dann in Projekten drin hängt, wie zum Beispiel dem Hotel, wo wir jetzt doch 4 Jahre dann gearbeitet haben, bis dann alle Bescheide da sind und man ist sehr abhängig von Behörden und Co. Das lernt einem dann sehr schnell, dass gewisse Sachen auch dauern. Und dann, ja, zum Glück sehe ich das auch so, dass wir eher in Generationen denken. Also ich sage jetzt mal, ich entwickle einen Betrieb oder arbeite daran weiter, dass er wirklich jetzt nicht mit der Absicht, sowas in 10, 15 Jahren erfolgreich zu verkaufen, da muss natürlich schnell gehen, sondern es in noch besserem Zustand in die nächste Generation zu übergeben. Und das ist natürlich eine ganz andere zeitliche Distanz oder Zeitfenster, das man dann hat, wenn man sagt, okay, da habe ich jetzt noch 30 Jahre Zeit, diesen Betrieb wirklich auf die nächste Stufe zu bringen, um dann irgendwann sagen zu können, okay, ich gebe ihn noch erfolgreicher an die nächste Generation weiter, wie ich ihn gekriegt habe. Ich glaube, das hat jetzt immer unsere Familie auszeichnet und das ist bis jetzt, glaube ich, immer gut gelungen.
Das heißt, es war auch die Entscheidung deines Vaters schon zu übergeben oder wie ist das abgelaufen?
Ja, ich bin, also bei uns ist so, mein Vater ist jetzt dann mittlerweile ist er 77. Bei uns war das einfach so, dass mein Vater halt doch in einem Alter war, wo er sagt, okay, er ist jetzt froh, wenn er Verantwortung abgeben kann. Beide meine Eltern sind nach wie vor fast jeden Tag in der Firma. Er sagt halt selber mittlerweile, er kann sich jetzt um das kümmern, was ihm Spaß macht und muss sich um nichts anderes mehr kümmern. Und er ist viel im Café, viel bei den Gästen vorne, trinkt da Kaffee und ist präsent und das ist mitunter das Wertvollste, was du haben kannst im Familienunternehmen, dass jemand einfach da ist und Präsenz zeigt. Ja. Und in Summe teilen wir uns das, glaube ich, momentan sehr, sehr gut auf. Es ist natürlich ein Familienunternehmen mit allen seinen Stärken und auch Schwächen, weil auch da gibt es natürlich Diskussionen und da gibt es auch Reibereien, das ist eh klar. Aber zum Glück ist bis jetzt aus diesen Reibereien immer was Positives entstanden, weil ich glaube, sowas braucht es hin und wieder, um dann wirklich was Positives entwickeln zu können. Gell? Nein, es läuft gut. Wäre jetzt mein Vater wahrscheinlich, ja, war er 15, 20 Jahre jünger, wäre er wahrscheinlich noch nicht in der Situation gewesen, dass er sagt, okay, er will jetzt zurücktreten, gell? Weil dann bist du in den stärksten Jahren, wo du natürlich was schaffen willst. Gell? Dann war das sicher irgendwie anders gelaufen, dass ich noch unterwegs wäre oder keine Ahnung was. Aber so läuft es jetzt ganz gut. Also
Mich würde auch noch interessieren, wie hat er eigentlich auf das Hotelprojekt reagiert? War das eine Geschichte, die du machen wolltest oder war das schon eine Geschichte, die bei ihm noch da war? Und wie sehr unterstützt er dich da oder berät er dich da? Oder sagt er, bleib mal lieber bei dem, was es gibt?
Also ich glaube, meine Eltern hätten von sich aus selbst nie entschieden, okay, jetzt investieren wir nur in ein Hotel. Gell? Ja. Wir sind da jetzt mit 50% der Anteile doch sehr stark engagiert. Mhm. Es war aber so, dass ich erste Visualisierungen von diesem Haus bekommen habe und gesehen habe. Und dann habe ich mir nur gedacht, boah, das gefällt mir. Also
da warst du noch gar nicht an Bord, wie du das sehen musst.
Nein, genau. Also da haben zwei andere Familien, also die, mit denen wir uns das jetzt dritteln, mehr oder weniger, mal Visualisierungen einstellt und sich um das Projekt bemüht. Und dann war dann noch einiges offen natürlich zu finanzieren und da mit reinzugehen. Und dann habe ich das gesehen und dann haben wir gedacht, boah, das gefällt mir. Und das habe ich dann meinen Eltern gezeigt und präsentiert und die waren in kürzester Zeit, also auf den ersten Blick, dann auch gesagt, ja, das sehen wir uns mehr oder weniger. Mhm. Gell? Und das war in ein paar Minuten ausgerät. Also das hat mir dann selber mehr oder weniger auch die Bestätigung gegeben, okay, die haben beide eigentlich so viel Erfahrung, die sind so lange im Geschäft und so weiter und tagtäglich damit befasst. Das ist nicht ganz falsch. Und das so hat sich auch entwickelt. Also das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und mein Vater hat dann eigentlich immer gesagt, ja, er freut sich schon, wenn dann das Hotel offen hat und er drüben an der Bar auf ein Bier gehen kann, mehr oder weniger. Also es passt jetzt sehr gut, so wie es ist. Aber natürlich brauchst du, gerade wenn man so ein großes Investitionsvolumen hat, also wir haben jetzt mit Personal und so weiter durch fast 50 Millionen Euro investiert, das ist jetzt für, davon eben stemmen wir 50%, das ist dann doch nichts Alltägliches. Mhm. Gell? Und da musst du natürlich hoffen, dass sich das alles positiv und gut entwickelt, wovon wir ausgehen. Also wir sind täglich darum bemüht, dass man Zimmer gut verkaufen und so weiter und so fort. Und das auch auf einen Standard bringen, wo wir im Betrieb dann damit sehr zufrieden sind. Da brauchst du natürlich schon den Rückhalt vom Betrieb und von der Familie und das war immer da und das, ja, darum blickt man sehr positiv in die Zukunft.
Auch gerade eine sehr spannende Zeit, weil in wenigen Tagen ist es soweit, oder? Magst du uns ein bisschen was zum Projekt erzählen?
Also wir haben jetzt ein Vier-Stern-S-Haus, das Grand Elisabeth in Bad Ischl geschaffen, das 132 Zimmer hat mit knapp 270 Betten, wo man vom schönen Seminarbereich im 5. Stock bis zum Wellnessbereich im Erdgeschoss unten eigentlich alles bieten, was man als Stadthotel, als der Ausgangspunkt für Kurztrips, aber auch für ein bisschen längere Aufenthalte im Salzkammergut braucht. Wir haben ein wunderbares Restaurant dabei, das Grand Liberté, wo man, glaube ich, eine sehr, sehr gute Küche, eine sehr ausbalancierte zwischen klassischer und sehr moderner, offener Küche bieten werden. Und wir haben ein Haus geschaffen, das jetzt alles andere als ein verstaubtes, altes Grand Hotel ist. Also wir haben die Sissi in ihrer, wie sie als Person war, in ihrer Freiheit, in ihrer bisschen rebellischen Art und in ihrer Weltoffenheit wirklich versucht zu interpretieren und schaffen da im Inneren des Hotels sicher hinter der einen oder anderen Tür oder hinter der einen oder anderen Ecke ein bisschen einen Schmunzler für den Gast. Also da haben wir jetzt nicht irgendwas Klassisches, Altvaterisches versucht zu kreieren, sondern schon sehr weltoffen und jetzt nicht verkitscht oder zu modern, sondern ja, glaube ich, recht attraktiv.
Also das hast du jetzt wirklich gut präsentiert. Ja, wir sind total neugierig.
Ja, total. Wenn dein Vater am liebsten an der Bar stehen wird bei einem Seitl Bier, was wird dein Lieblingsplatz sein in dem Hotel?
Mein Lieblingsplatz? Ja. Ich glaube, der ist auf der Terrasse, auf der Hotelterrasse, weil da haben wir eine wunderschöne Terrasse, die Richtung Kurpark raus ausgerichtet ist. Wir haben jetzt wirklich mit der Außengestaltung des Hotels versucht, den Kurpark in die Länge zu ziehen und ein bisschen zu verlängern. Und da haben wir ein bisschen einen alten Baumbestand, da haben wir echt eine schöne Terrasse eigentlich somit jetzt fast mitten im Kurpark geschaffen. Und da ist im Stadtzentrum, glaube ich, wirklich schön zu verweilen und da freue ich mich schon drauf. Auch wenn die Gartensessel noch nicht da sind, aber es wird schön dort.
Wow, wir sind wirklich gespannt und wir freuen uns drauf. Wenn wir die dort sitzen sehen, dann setzen wir uns dazu und dann trinken wir an Spritzer, ja, oder was auch immer.
Gern, ja. Also wir haben eine wunderschöne Cocktailkarte, wo es wirklich ja, fast ein bisschen nachempfunden der alten Medizin oder wie die Apotheker damals. Ja, also vom Stil her, das ist ja nicht ganz fremd. Das, ja, wird, glaube ich, ganz dann spannend.
Hat das Salzkammergut auf dieses Hotel gewartet? Braucht es das einfach, um Bad Ischl, Salzkammergut für die Zukunft fit zu machen und weiterzuentwickeln?
Ich glaube auf jeden Fall. Also wir haben in Bad Ischl jetzt gesehen in den letzten Jahren, dass das Salzkammergut so mit knapp 6% im Jahr wächst vor den Nächtigungen her. Ischl aber nur mit 3% Wachstum nachkommt. Und das zeigt uns relativ deutlich, dass man eigentlich zusätzliche Betten brauchen, um dieses erfolgreiche Wachstum des Salzkammerguts in Ischl umsetzen zu können. Und ich glaube, dass jetzt die Kulturhauptstadt dann nochmal in letzter Instanz gezeigt hat, dass Ischl und auch das Salzkammergut grundsätzlich internationales Format hat. Dass wir zusätzliche Betten in Ischl brauchen, das wissen wir schon seit 1996. Damals hat der Gemeinderat beschlossen, dass wir ein weiteres Hotel brauchen. Ein Grundsatzbeschluss. Es hat jetzt 30 Jahre gedauert. Ja, gut Ding braucht Weile. Jetzt dafür umso mehr.
Aber es gibt ja auch schöne andere Geschichten, wie zum Beispiel das gute alte Hotel Austria, wo ja schon der Kaiser zu Gast war oder ich glaube sogar mit der Sisi das erste Mal übernachtet hat oder so, wurde zum Museum.
Da war die Verlobungsfeier.
Ja, genau.
Dort war die Verlobungsfeier zu seinem Geburtstag, ja, in der Kaiserwoche natürlich, im August. Ist saniert worden, ist relativ viel Geld reingesteckt worden, schaut jetzt wunderbar aus, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, genauso wie die Leha-Villa auf der anderen Flussseite. Beide Häuser, muss man auch sagen, dank der Kulturhauptstadt, da sind jetzt Mittel losgetreten worden, die Häuser wie diese, die eigentlich ja kurz vorm Verfallen waren, jetzt wieder in einem super schönen und besuchenswerten Zustand da stehen lässt.
Ich versuche den Peter schon die ganze Zeit in diese Häuser zu bringen, damit auch er sich Museen anschaut. Hab's noch nicht geschafft.
Na gut, ich komm mit.
Er zahlt sich aus.
Ja. Du, man sagt immer, bei Familienunternehmen in jeder Generation gibt es ein ganz, ganz großes Projekt oder ein ganz großes Unterfangen, das man umsetzen will. Ist das, glaubst du, dein Stein, den du draufsetzt auf dieses riesengroße Stück Mauerwerk von Zauner in Bad Ischl? Oder gibt es noch andere Projekte, die bei dir schlummern und die du unbedingt umsetzen möchtest?
Ja, also ich habe mit 26 die Firma übernommen, jetzt mit 30 sperren wir das Hotel auf. Wie du richtig sagst, jeder hat irgendwo einen Schritt oder ein Schippchen drauf geworfen und den Betrieb auch weiterentwickelt. Ich glaube jetzt nicht, dass das schon war. Also da wird schon noch was kommen. Das war jetzt einmal für die ersten Jahre mal wirklich das, was uns intensiv beschäftigt hat, was jetzt mal viel meiner Zeit beansprucht hat. Parallel dazu war es natürlich jetzt einmal wichtig, mit der Zeit zu gehen. Wir haben 2020, als ich in die Firma gekommen bin, waren wir sehr damit beschäftigt, in diesen Corona-Lockdowns auf online umzustellen. Also wir haben, da muss ich auch sagen, großen Respekt vor der vorangegangenen Generation, sprich auch von meinem Vater, der 1995 schon einen Online-Shop gegründet hat. Also Zauner.at geht bis auf 1995 zurück. Damals hat es eine Seite gegeben natürlich, da waren zwei blinkende Flaggen drauf, die österreichische und die britische, so wie man sich noch vorstellt aus der alten Zeit. Und dahinter war jeweils ein Produkt und es war der Zaunerstollen. Den haben wir bestellen können. Das ist 1995. Also war wirklich sehr, sehr fortschrittlich. Das war auch der Grund, warum wir dann 2020, 21, 22 so eigentlich positiv durch die Pandemie gekommen sind, weil wir einen Online-Shop gehabt haben, der funktioniert hat, der gestanden ist, wo ganz viele Kunden, glaube ich, zu uns übergeschwappt sind, weil wir einfach schon versandfähig waren mit unseren Produkten. Wir haben ich glaube, es war der 15. März 2020, als wir zusperren haben müssen. Da war unsere gesamte Osterware produziert. Da haben wir einen Warenwert von knapp 200.000 Euro an Verkaufsware im Geschäft draußen gehabt, in den Lagern. Und das Geschäft war zu. Und dann haben wir uns gefragt, was machen wir mit dem jetzt? Gell? Weil das ist dann hin. Das braucht nach Ostern kein Mensch mehr. Das kauft da keiner mehr ab. Das hat keine zwei Tage gedauert. Da war die ganze Ware im Online-Shop drin. Und bis Ostern haben wir dann, glaube ich, zwei oder dreimal noch produzieren müssen. Unsere Kellner waren froh, dass nicht daheim sitzen haben müssen, sondern beim Verpacken helfen haben können. Wir haben umgeschichtet, das hat jeder was zum Tun gehabt. Das war echt eine spannende Zeit. Trotzdem war es natürlich immer traurig zu sehen, jeden Tag ins Café zu gehen und das ist einfach leer. Das macht nicht das, wofür es da ist, nämlich Gäste zu begrüßen oder zu beherbergen. Aber trotzdem sind wir da ganz gut durchgekommen. Und das eben, weil wir uns immer darum bemüht haben, da mit der Zeit zu gehen. Und das war jetzt das, was ich auch in den letzten Jahren versucht habe, das noch auf Stand zu bringen, weil uns einfach das Online-Geschäft so davongelaufen ist, vom Umsatz her, vom Volumen her. Und wir die Kapazität im Hintergrund noch nicht gehabt haben. Wir haben die Lagerflächen dafür nicht gehabt. Wir haben von Ostern zu Weihnachten jetzt jahrelang nur improvisieren müssen, wie wir diese Nachfrage bewältigen. Da haben wir jetzt letztes Jahr eben den letzten Schritt beim Ausbau von Versand, Postversand und so weiter, Verwaltung und Lager machen können. Da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem sehr guten Stand und schauen jetzt auch in die Zukunft rein wieder, dass wir da haben wir gerade eine neue Homepage gelauncht. Der nächste Schritt ist jetzt dann ein Produktkonfigurator, wo man online seine Schachteln designen kann, seine Maschen designen, wo man mit Kleinstmengen schon ganz individuell seine eigenen Kreationen, Törtchen mit Aufleger und so weiter machen kann, wo ich auch die Zukunft sehe. Einerseits musst du diesen Drang dahin, alles sofort beantworten zu können, weil der Kunde will ja sofort einen Preis haben, wenn er abends daheim sitzt und im Internet recherchiert. Aber trotzdem diese Individualität, wofür wir als Handwerksbetrieb stehen, das immer wieder dass man mehr oder weniger eigentlich alles umsetzen können, was die Kundenwünsche sind, das dem irgendwie dienlich zu werden. Das zeichnet uns nämlich aus als Handwerksbetrieb, das auch in die Zukunft irgendwie tragen und mit der Zeit zu gehen. Damit waren wir jetzt und sind wir jetzt aktuell sehr beschäftigt. Aber um auf die Frage zu antworten, es wird schon noch was kommen.
Ja. Philipp, wenn man dir zuhört, dann könnte man meinen, dein Tag hat doppelt so viele Stunden wie unserer. Stimmt das?
Nein, ich glaube nicht. Aber ich habe das große Glück, dass ich das mache, was ich gern mache. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt nur arbeiten zu gehen, um davon seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, sondern ja, ich glaube, da spreche ich für die ganze Familie. Ich glaube, jetzt meine Frau ist oder meine Eltern, ich glaube, wir machen alle das, was wir machen, gern. Und dann kann man da auch dahinter stehen und dann ist das nicht auf 8 Stunden am Tag begrenzt, sondern dann kann das einmal länger sein.
Und in dem ganzen Aufwand, den du da gerade erzählst, vom Hotel über die Neuerungen, die du gebracht hast, bist du auch noch Papa geworden.
Ja, wir haben vor 15 Monaten haben wir Nachwuchs gekriegt. Ja, genau, da ist unser Maximilian auf die Welt gekommen. Wow. Ja, der gibt ganz schön Gas schon, ja.
Nächste Generation eigentlich gesichert, oder? Was ist denn seine Lieblingssüßspeise mittlerweile? Oder darf er noch nichts essen mit 1,5?
Der kriegt noch nicht so wirklich viel Süßes. Aber ja, wenn du damit anfängst, dann kriegst du es, glaube ich, nicht mehr so schnell weg. Das stimmt. Nein, die 8. Generation ist, ich würde jetzt nicht sagen, in den Startlöchern, aber ist gesichert.
Aber versprichst du mir eines, wenn das nicht machen will, ist es auch okay.
Natürlich, ja. Es muss keiner. Ja.
Wenn du einmal nicht arbeitest oder daheim bist bei deinem Junior oder bei der Familie, wo entspannst du? Wo findest du Ausgleich? Wo findet man den Philipp Zauner privat?
Wir sind sehr gerne im Garten. Also wir haben einen Garten rund um unser Haus, wo wir doch alles selber machen und auch wenn die Zeit sehr, sehr eng ist oder sehr begrenzt ist, ich arbeite gern am Haus und im Garten. Also wenn jetzt der Balkon zum Streichen ist, dann mache ich das schon selber, weil mir das einfach taugt. Und solche Sachen machen wir gern. Und zwischendurch sind es auch gern dann so Kurzurlaube. Also ich bin jetzt nicht der dann 3 Wochen abhaut und nach Asien muss, dass er ja lang weg ist, sondern ich bin dann gern öfters mal kurz irgendwo dann auch in Österreich unterwegs oder am Gardasee, weil es bei uns auch schön ist. Mit so Kurzurlaube, da kann ich immer kurz entspannen.
Hast du Geheimtipps für Salzkammergut?
Für Salzkammergut?
Also was sind so die 3 Sachen, die du jemandem empfiehlst, der hierher kommt?
Also wo wir extrem gern sind, ist am Wolfgangsee beim Appesbach. Da verbringen wir gern Zeit. Am Attersee, ganz ein lieber Freund von uns, auch in Nussdorf, die Lingo, zum Ingo, da sind wir gern.
Wir auch.
Ja, und natürlich Lukas Nagel, ja, waren wir jetzt gerade Belletage vor kurzem, ist auch immer Reise wert. Ich glaube, da ist von tagsüber bis zum Abend, ja, alles. Ist überall was dabei.
Wurde ja gerade ausgezeichnet, Falstaff.
Ja, absolut. Also tolle Plätze, wo du unterwegs bist, muss man sagen. Aber es macht halt auch das Salzkammergut aus, dass wir so viele tolle Plätze haben, die man besuchen kann. Gell?
Jetzt haben wir 3 Plätze, 3 Seen. Mhm. Gell? Das ist schon toll bei uns. Also, dass man in so kurzer Zeit dann so viel im Radius hat, wo man es ja, gut verweilen kann, das, Darum sind wir auch gern da.
Ich sagte ja, sehr überlegt. Er hat wirklich einen guten Zugang.
Aber ich hätte auch gute Antworten gehabt. Ich habe gesagt, wenn man unseren Podcast hört, dann kennt man noch viele, viele mehr Plätze, die wunderbar sind im Salzkammergut.
Stimmt, und wir entdecken immer wieder frische. Das ist ja das Coole.
Wunderbar. Robert, willkommen zum Wordrap.
Ja, es ist schon wieder soweit. Ganz kurze Antworten auf hoffentlich einfache Fragen. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Am Salzkammergut schmeckt mir, es liegt auf der Hand, oje.
Etwas, was eigentlich nicht aus dem Salzkammergut kommt, nämlich die Salzburger Nockerl am liebsten.
Ich muss sie unbedingt wieder mal kosten. Du nicht, glaube ich.
Nein, kein Ei, danke.
Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Dass wir oft, ja, nicht offen genug sind für, da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, dass man oft vielleicht als Salzkammergütler ein bisschen zu engstirnig ist und zu verschlossen ist und ja, Sachen nicht so gern zulässt, die Neues sind. Also, wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich auch dabei.
Gut, im Salzkammergut fehlt mir.
Was fehlt mir? Das Meer nicht, weil es gibt Seen, die mir eigentlich viel lieber sind. Ja, vielleicht die hohen Berge, die dann die Tiroler haben. Mhm. Ja, das.
Aber würdest du hinaufklettern oder was würdest du mit den hohen Bergen machen?
Ich gehe gerne Skitouren, bin gerne mit den Ski unterwegs. Ja, das geht bei uns auch super gut, aber Tirol ist dann doch nochmal andere.
Andere Liga. Und im Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Das ist unsere Natur. Die kennt keine Rezession, die kann uns auch keiner nehmen, glaube ich, wenn wir es nicht selber umbringen, mehr oder weniger. Ja, die Gegend ist ein Wahnsinn da.
Super. Schönes Schlusswort.
Schlusswort, perfekt. Philipp, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Das war absolut kurzweilig, wie schnell so fast eine Stunde vorbei ist. Und ich würde sagen, ab in die Backstube.
Ja, danke für den Besuch. Schauen wir gerne in die Backstube. Ja. Es ist, wie gesagt, nur eine Türöffnung entfernt.
Danke vielmals, danke. Philipp.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.